Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu unserer 50. Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene. Und hier mal ein kleines akustisches Applaus für uns gegenüber.
Genau. Ich klatsche auch mal für uns. Also ja. Ich bin da sehr stolz, dass wir schon seit 50 genau. Folgen miteinander durchhalten und genau. dass ich mir das auch immer noch von dir anhören kann. Nein, Spaß beiseite, ist natürlich ein super interessantes Thema und darum ja. hoffen wir natürlich auch, dass es euch genauso gut gefällt wie uns.
Genau.
Und ja.
Ja, wenn man sich mal vorstellt, wie wir hier angefangen haben, wir hatten ja uns damals zusammengesetzt, einfach um mal darüber zu reden, wie denn überhaupt so die Grundlagen an der Börse eigentlich ausschauen. Kannst du dich vielleicht noch erinnern, wo wir die ganzen Abkürzungen wie KGV und KUV durchgearbeitet haben, ne? Und wir haben auch gemerkt, und das und da seid ihr ja sozusagen an der anderen Seite der Leitung mitverantwortlich, dass ihr uns so gut und toll aufgenommen habt, dass das jetzt natürlich sich immer weiter entwickelt hat und wir jetzt auch hoffentlich mit euch zusammen da über die Börse mehr gelernt haben und dass das natürlich jetzt auch praktisch einsetzen. Deswegen reden wir ja auch jetzt hier Woche für Woche auch immer über die aktuellen Trends. Und das ist eigentlich schon eine ganz spannende Angelegenheit, auch zu sehen, wie man sich selber immer wieder überprüft und guckt, was kann ich denn an der Börse noch machen. Und ich hoffe, dass ihr auch mit unserer Arbeit dann quasi zufrieden seid.
Genau, zumindest den Zuspruch, den wir bekommen, der ist durchaus positiv und von daher, wir freuen uns wirklich über jede einzelne Nachricht von euch.
Ja.
Für die Neuen, die heute vielleicht mit dabei sind, im Podcast Papa erklär mal Börse unterhalten mein Vater und ich uns jede Woche über die aktuelle Marktsituation. Und wir haben übrigens auch eine Webseite, auf der ihr gerne mal vorbeischauen könnt. Die findet ihr unter www.börse-global.de, Börse hier mit UE. Da gibt es jede Woche oder jeden Tag sogar neue Aktien-News. Und zur Feier des Tages haben wir sogar noch eine kleine Überraschung. Aber die kannst du ja mal vorstellen.
Ja, und zwar, wir unterhalten uns ja hier auch im Podcast immer häufig über so Trendthemen, also Sachen, die ja gerade auch für die Zukunft, für die Investments interessant werden. Und da haben wir uns mal in der Redaktion, also Töchterchen und meine Mitstreiter hier zusammengesetzt und wir bringen ab September einen Börsenbrief heraus, der sich genau mit diesen Zukunftstrends beschäftigen wird. Wie er heißen wird, das verrate ich natürlich an dieser Stelle noch nicht, aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch schon mal vorab bei uns per E-Mail registrieren, dass euch erstmal so ganz unverbindlich natürlich, also ihr kauft jetzt hier keine Kuh und kein Haus, sondern dass ihr euch ganz unverbindlich bei uns meldet und sagt, okay, wenn ihr diesen Börsenbrief dann habt, dann möchte ich den mal sehen, einfach mal probehalber. Und da braucht ihr uns einfach nur eine E-Mail schicken an info@börse-global.de. Ganz eindeutig reinschreiben, ja, ich möchte mal ein Probeexemplar dann davon lesen und dann kriegt ihr das dann, wenn das Ding dann auf dem Markt ist, einfach mal zugeschickt.
Sehr gut. Genau. Ansonsten, wenn ihr keine E-Mail schreiben möchtet, natürlich auch immer gerne über die gängigen anderen Kanäle.
Genau.
Genau, so, dann kommen wir zum Thema. Wir haben in den letzten Folgen gefragt, was euch interessiert und ihr habt geantwortet und uns ganz viele Fragen zugeschickt und darauf möchten wir heute einmal eingehen. Von daher lassen wir mal heute die allgemeine Markteinschätzung vorne weg, die gibt es ja sonst immer am Anfang jeder Folge, weil sonst können wir, was wir sowieso nicht können, auf jede Frage nicht eingehen. Darum wird es auch noch in der nächsten Folge darum gehen, also eure Fragen.
Genau.
Genau, kommen wir zu der ersten Frage. Da geht es um das Thema Gaming-Aktien.
Ja.
Und da war die genaue Frage, ob diese zu hoch bewertet sind mittlerweile oder ob man die tatsächlich noch kaufen kann.
Ja, also der Gaming-Sektor, das hatten wir hier an dieser Stelle ja auch schon das eine oder andere Mal uns darüber unterhalten, ist ein ganz klarer Profiteur der aktuellen Corona-Pandemie. Denn die Leute müssen zu Hause bleiben oder mussten zu Hause bleiben und haben entdeckt, Entertainment geht ja auch digital. Also da wurden dann Spielekonsolen gekauft, meistens dann auch online und natürlich die entsprechenden Spiele. Und deswegen haben viele Gaming-Aktien, also die entsprechend börsennotierten Unternehmen, die zum Beispiel solche Spiele entwickeln und vertreiben, extrem gute Großentwicklungen genommen. Und natürlich ist es momentan inzwischen so, dass diese Aktien sehr hoch gelaufen sind. Mhm. Und man muss sich da schon relativ genau anschauen, wie hoch denn das weitere Potenzial ist. Also von meiner Warte her ist eigentlich so der große Knackpunkt das kommende vierte Quartal. Das vierte Quartal, das ist ja sozusagen mal das Weihnachtsquartal. Jetzt hatten wir so in den letzten Monaten einen ganzen Schwung von neuen Käufern, die sich halt das mal angeschaut haben. Und jetzt ist halt wirklich die spannende Frage, wie viel von diesen neuen Nutzern bleiben denn quasi bei der Stange und werden dann zum Beispiel das Weihnachtsquartal, die Feiertage dann später dazu nutzen, hier tatsächlich auch neue Titel zu kaufen, weil man das erste Spiel, was man sich mal testweise gekauft hat, durchgespielt hat. Und das wird dann eigentlich so der große Test für die gesamte Branche werden. Ich bin eigentlich der Meinung, dass angesichts der jetzigen Situation, die ja in der Gesellschaft immer noch auf soziale Distanzierung abstellt, auf die ganz vielen, ich sag mal so, öffentlichen Veranstaltungen, die man immer noch nicht nutzen kann oder nur unter erschwerten Bedingungen nutzen kann, diese ganzen Restriktionen, was Restaurantbesuche angeht. Wir haben ja zum Beispiel gerade in Amerika, was ja einer der größten Märkte für Spiele, für Gaming ist, haben wir ja auch regionale Lockdowns wieder, gerade zum Beispiel auch in Kalifornien etc. Das heißt, hier ist eigentlich die Situation, also die ursprüngliche Situation, sprich Corona, immer noch akut. Und deswegen zeigen sich eigentlich auch die meisten Gaming-Aktien immer noch trotz ihrer bisherigen Rallye sehr stark. Also ich würde darauf setzen, dass hier eigentlich der Trend ganz grundsätzlich beibehalten wird. Allerdings, und da hatten ja auch, wie gesagt, unsere Zuhörer, die da entsprechende Fragen oder Nachfragen gestellt haben, durchaus recht, die Bewertungen, die wir bei diesen Aktien haben, die sind nicht mehr billig, muss man wirklich so sagen. Also wir haben eine Activision Blizzard, die hat jetzt ein geschätztes KGV für dieses Jahr von 25. Wir haben bei Take-Two Interactive haben wir sogar 35. Also innerhalb der Branche bewegt sich alles so zwischen, ich sag mal so, zwischen 20 und 40 im diesjährigen KGV. Das ist teurer als der Gesamtmarkt, aber nicht viel teurer. Und die spannende Frage ist jetzt halt wirklich, gibt es denn wesentliche Alternativen dazu, wo die Leute sagen, okay, ich nehme jetzt hier meine Gewinne bei den Gaming-Aktien mit und stecke das Geld halt woanders rein? Oder sag mal, der Trend ist halt immer noch intakt. Und ich glaube, dass wir zumindest in diesem Jahr vielleicht nicht mehr so ein starkes Aufwärtsmomentum haben werden, aber wir werden trotzdem immer noch ein positives Momentum, also steigende Kurse, denke ich mal, halten. Und da muss man dann entsprechend in die Einzelwerte reingehen und sich mal gucken, so angucken, wie dann die jeweilige Charttechnik ist, ob es da zum Beispiel auch Chancen gibt, hier entsprechend mal, ich sag mal, so einen kleinen Schnäppchenkurs oder so zu bekommen.
Weil du es gerade schon gesagt hast, in die Einzelwerte reingehen. Es kamen nämlich noch spezielle Nachfragen zu bestimmten Gaming-Aktien, unter anderem auch die Namen, die du gerade genannt hast, also Activision Blizzard, Take-Two und 11-Bit. Die persönlich kenne ich jetzt noch nicht. Kannst du irgendwas noch zu diesen speziellen Werten sagen?
Ja, sehr gerne. Also, um das vielleicht mal so einzuordnen, auch so ein paar bekannte Namen, wer denn hinter wem steckt. Also zum Beispiel Activision Blizzard ist vor allen Dingen für seine Call of Duty-Reihe bekannt. Mhm. Ne? Und die haben auch eine super Performance dieses Jahr hingelegt, eigentlich schon seit letztem Jahr, und haben jetzt hier vor kurzem auch ein neues Allzeithoch markiert, sind dann nach den sehr, sehr guten Quartalszahlen und auch einem sehr guten Ausblick ein bisschen abgestraft worden. Das war so ein bisschen Sell on Good News, wie der Börsianer sagt, sind aber jetzt wieder auf dem Erholungstrip. Also bei denen würde ich persönlich immer so sagen, also entweder spekuliert man nochmal auf so eine kleine Gewinnmitnahmeserie und versucht dann, ich sag mal so im Bereich von $76 noch mal reinzukommen. Ich habe allerdings so meine Zweifel, dass das wirklich passieren wird. Eher würde ich darauf achten, ob die alte Spitze, die jetzt knapp unter $88 liegt, noch mal getestet wird und überwunden wird, weil wenn sie wirklich überwunden werden kann, ist das für mich eigentlich dann ein klares Kaufsignal, weil dann ist, wird eigentlich gezeigt, der Aufwärtstrend ist intakt und hier ist noch, hier kommt noch Material in die Börse rein und das, wie gesagt, könnte man dann entsprechend zum Kauf nutzen. Take-Two, um mal gleich mal so die Liste weiterzugehen, hat eigentlich eine relativ ähnliche Charttechnik. Allerdings ist die, glaube ich, momentan ein bisschen ausgereizter als bei Activision. Also
Was gehört zu Take-Two? Ja, was gibt es da für Spiele?
Also ich sag mal so, das bekannteste ist Grand Theft Auto.
Okay. Ja. Aber die werden ja auch, glaube ich, seit Jahren schon nicht mehr hergestellt, oder?
Meines Wissens kommt da immer mal wieder eine
Version. Okay, ich bin nicht auf dem neuesten Stand.
Also ich muss zugeben, ich habe es gelesen. Ich habe das ja nie gespielt. Ich war eher ein, ohne es zu verraten, ich war eher ein Activision-Mann. Okay. aber ich glaube, das wird zumindest immer noch vertrieben.
Okay.
Aber die haben, ich hatte vorhin ja das schon gesagt, also die sind im KGV so bei knapp 35 und gehören damit schon zu den teureren Gaming-Aktien. Also die sind sicherlich kein Must-Have. Electronic Arts ist eigentlich so mit einer der größten Anbieter. Die haben ein ganz breites Portfolio an Titeln. Also wer sich zum Beispiel für Football oder für Fußball begeistert, der kann zum Beispiel diese FIFA-Reihe nehmen oder Madden NFL. Dann gibt's Sims. Da kommt ja auch, glaube ich, jedes Jahr irgendeine neue Version raus. Mhm. Natürlich gibt's auch Ballerspiele wie Battlefield oder die ganzen Star Wars-Adaptionen. Und ich muss mal ganz kurz in meine
Du bist hier schon fleißig am Tippen, ich hör's
ja,
schon.
Man hat ja nicht alle Aktien immer oder alle Charts im Kopf, ne? Relativ ähnliche Konstellation wie bei Activision Blizzard. Wobei hier gerade was ganz Spannendes läuft, weil die Aktie gerade dabei ist, so wieder nach oben abzudrehen. Aber ich würde dem auch nicht vorpreschen, sondern hier würde ich auch vor einem Neuinvestment, also wer schon drin ist, der sollte auf jeden Fall drin bleiben. Wer sich das neu anschauen will, der sollte allerdings, glaube ich, erst so ab 148 Dollar sich dann überlegen. Bei der Vorbereitung auf die Sendung ist mir dann noch Ubisoft aufgefallen. Mhm. Ubisoft
Assassin's Creed.
Genau.
Das kenne ich, das spiele ich.
ist eigentlich, ich sag mal so, ich würde mal sagen, jetzt der Top-Vertreter aus dem europäischen Sektor. Und das Spannende daran ist eigentlich, dass die charttechnisch gesehen, da klicke ich jetzt auch noch mal kurz rum, sind ja Franzosen. Also die werden an der französischen Börse gehandelt, aber ich gehe mal davon aus, dass sie auch hier in Deutschland zu haben wären. Die sind momentan so in so einem Seitwärtstrend. Zwar technisch gut unterfüttert durch die 200-Tage-Linie. Aber da fehlt halt wirklich jetzt momentan noch so der Drive. Und da muss ich mal ganz kurz in meine andere Liste gucken, weil wir wollen es ja heute mal ein bisschen genauer haben. Das Spannende an Ubisoft ist eigentlich, dass wenn die Analystenprognosen halbwegs korrekt sind, wir eigentlich im laufenden Jahr hier wirklich einen riesen Gewinnsprung wieder zu erwarten haben. Also Ubisoft hatte im vergangenen Jahr auf Basis Ergebnis je Aktie ein Verlust ausweisen müssen. Das war jetzt nicht so dramatisch, waren 9 Cent pro Aktie. Aber die Marktschätzungen gehen davon aus, dass sie dieses Jahr wieder 2,97 Euro je Aktie verdienen können. Deswegen ist die Aktie auch schon gegenüber dem Leitindex an der französischen Börse, dem sogenannten CAC 40, weit vorausgelaufen. Aber von der ganz grundsätzlichen Bewertung her, jetzt Stichwort KGV, kann man jetzt davon ausgehen, dass sie eher so im Bereich von 22, 23 landen werden für dieses Jahr Und das ist im Spielesektor eigentlich eine relativ moderate Bewertung. Also die sollte man sich auf jeden Fall auf die Watchlist setzen. Noch nicht vorgreifen, weil wie gesagt, die Charttechnik ist noch ein bisschen unklar. Aber da würde ich jetzt mal so sagen, im Bereich so ab 74, 75 Euro könnte man vielleicht dann auch mal mit einer Anfangsposition eingehen. Was ich jetzt an dieser Stelle nochmal natürlich ganz klar sagen würde, alle Empfehlungen, Einschätzungen etc. sind meine persönliche Meinung, sind keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf. Das müssen wir ja jetzt ganz mal rechtlich auch nochmal ganz klarstellen. So, ein Zuhörer von uns hatte mir dann auch noch eine Firma genannt, die ich bisher überhaupt nicht kannte, und zwar 11bit. Das ist eine polnischer Spieleentwickler, der interessanterweise auch ganz spannend aussieht, zumindest fundamental. Der hat ein recht stabiles Umsatzvolumen. Im letzten Jahr haben sie da, glaube ich, 16,5 Millionen Euro verdient. Dieses Jahr wären es wohl so um die 16,6 Millionen. Ist auch schon seit vielen Jahren profitabel. Also das schaut alles ganz gut aus. Das einzige Negativum, würde ich jetzt mal sagen, ist die recht hohe Bewertung mit 39, KGV von 39. Mhm. Und die Charttechnik ist momentan so ein bisschen angeschlagen. Also da gab es jetzt so die letzten Wochen eher Gewinnmitnahmen. Also das ist so ein Wert, den kann man sich gut auch mal auf die Watchlist setzen, so mal, aber wie gesagt, das ist wirklich ein absoluter Nebenwert.
Mhm. Und was steckt da drin? Weißt du, was hinter 11bit steckt? Hast du es herausfinden können?
Ich weiß, ihr Hauptprodukt scheint den Namen Frostpunk zu haben, aber was sich dahinter verbirgt, habe ich leider noch nicht herausfinden können. Also, das ist wirklich eine absolute Spezialität. Wer da drin ist, denke ich mal, da brennt momentan erstmal soweit nichts an, solange hier die von der Charttechnik her so im Bereich von 400, also oberhalb von 480 Slotty bleibt. Ich weiß gar nicht, ich muss mal ganz kurz gucken, ob die überhaupt an der deutschen Börse gehandelt werden.
Währenddessen du guckst, noch ein kleiner Funfact übrigens. Ja. Der durchschnittliche Zocker ist 50 Jahre alt. Wusstet ihr das?
Wow, das passt ja zu mir.
Ja, knapp, ne? Na gut. Knapp.
Nein, ich bin ja eher noch bin ich eher langfristig orientiert, auch wenn es langsam die Zeit etwas knapp wird. Übrigens, also wie gesagt, 11bit wird auch an den deutschen Börsen gehandelt, nur so weit. Da kosten sie 120 Euro.
Okay. Übrigens finde ich, dass diese Branche, generell diese Gaming-Branche, wieder ein perfektes Beispiel dafür ist, dass man am besten einfach mal guckt, was zockt man selbst, was zocken die anderen, worüber wird gesprochen. Interessiert euch, haltet die Ohren und die Augen offen und guckt doch einfach mal, welche Firmen hinter diesen Werten stecken und vielleicht sind die ja potenziell dann auch für eine Anlage interessant.
Genau.
So, dann kommen wir zu dem nächsten Thema. Auch ein Thema, was momentan in Deutschland schon, ja, ich würde sagen, seit ein paar Jahren beschäftigt. Und zwar meine ich das Thema 5G. Da gibt es ja immer wieder namenhafte Marken oder auch Unternehmen, die dahinter stehen und auch dafür werben. Wie sehen denn hier die Perspektiven aus und auf wen sollte man denn hier besonders achten?
Ja, also 5G, wie gesagt, der neue Mobilfunkstandard, in den jetzt alle Telekom-Unternehmen investieren. Und natürlich schwingt mit 5G vor allen Dingen ein Versprechen mit, nämlich eine wesentlich höhere Bandbreite. Ich glaube, die geht bis 2 Gigabyte, wenn ich mich recht.
Ja, ziemlich hoch, aber ich glaube, das, was besonders interessant an
20 5G sogar.
Ist, dass es ja eine sehr geringe Latenzzeit gibt, ne? Also dass es quasi live ist.
Genau. Also ganz schnell. Und weil du gerade sagst live, also im Prinzip Echtzeit, deswegen werden ja die Anwendungen die Anwendungen, über die man spricht, gehen ja weitaus über das heutzutage hinaus, was man quasi mit Smartphones so macht, also ob jetzt ein Video oder zocken oder was auch immer, sondern
genau, es geht ja eher in den industriellen Sektor,
genau,
ne? Oder autonomes
genau,
Fahren und künstliche Intelligenz.
Genau, also 5G mit seiner Bandbreite und seiner Schnelligkeit ist halt eine wesentliche Voraussetzung, eben um autonomes Fahren in Echtzeit halt zu ermöglichen. Es ist eine der wesentlichen Voraussetzungen, um die gewollte hohe Vernetzung in der Industrie zu schaffen, Stichwort Industrie 4.0. Und da muss ich mal sagen, wird es eigentlich ganz interessant, weil die große Fragestellung ist, wie positionieren sich die entsprechenden Telekom-Unternehmen dahin? Bleiben sie quasi bei ihrem angestammten Geschäft, also im Prinzip Internet und Telefonie anzubieten, mobil oder fest? Oder versuchen sie halt massiv in den industriellen Bereich als Provider oder als Systemanbieter zu kommen, was eigentlich sinnvoller wäre, aber das würde natürlich erhebliche Mehrinvestitionen bedeuten. Wenn ich das Thema 5G höre, denke ich eigentlich immer daran, wer am Ende damit Geld verdient, weiß heutzutage noch keiner. Sind es die Telekom-Firmen? Sind es vielleicht die Anbieter von bestimmten Anwendungen, Apps? Sind es die Autohersteller, weil sie eben besondere Gadgets halt dann anbieten können? Das wird sich, denke ich mal, erst dann entscheiden, wenn es 5G flächendeckend, wenn das flächendeckend zur Verfügung steht. Heutzutage, glaube ich, kann man sich als Anleger vor allen Dingen erstmal an den Zulieferern
Für die Technik oder was
genau,
meinst du?
Genau, diejenigen, die die Infrastruktur herstellen. Und das ist ja letzten Endes auch ein Politikum, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, dieser ganze Streit mit über Huawei, über diese chinesischen Telekom-Ausrüster, ja. Der ja auch Handys oder Smartphones anbietet, aber eben auch Telekom-Ausrüstung, Infrastrukturausrüstung anbietet und der ja quasi in vielen westlichen Märkten, vor allen Dingen natürlich USA, eben aus dem Markt gedrängt wird. Und das erleichtert natürlich den anderen Anbietern das Leben ungeheuer. Und da sind eigentlich die zwei führenden Ericsson und Nokia, Finnland und Schweden, also aus Finnland und Schweden. Und für die kann sich die Sache eigentlich, ich sag mal so, zweifach auszahlen. Einerseits sind sie jetzt immer noch dabei, die Telekom-Firmen mit 4G-Ausrüstungen zu bestücken. Das Geschäft läuft immer noch, weil auch viele Anbieter, und da müssen wir jetzt über die Großen wie Deutsche Telekom, Vodafone oder so hinausdenken, sondern es gibt ja weltweit ganz, ganz viele auch kleinere, die zum Beispiel auch stellenweise noch bei 3G sitzen derzeit, die jetzt dann sozusagen mit einer ordentlichen Zeitverzögerung so sich langsam bei den Standards nach oben arbeiten. Also Ericsson und Nokia verdienen heutzutage ihr Geld immer noch hauptsächlich mit 4G, aber der Prozentsatz an 5G-Infrastruktur nimmt immer mehr zu. Und ich glaube, dass jetzt erst langsam hier die entsprechende Wachstumsdynamik in den Markt hineinkommt, weil wir halt in vielen Bereichen einfach jetzt erst Klärungen bekommen haben, wer welche Frequenzen bekommt, wer was investieren kann. Da werden jetzt eigentlich erstmal so angefangen, jetzt so die Aufträge zu vergeben. Und das wird die beiden Unternehmen, denke ich mal, in den nächsten Jahren vollauf beschäftigen. Und da wir ja quasi diesen Tech-Krieg zwischen Amerika und China haben, werden halt diese beiden Firmen hauptsächlich, glaube ich, in den westlichen Industrienationen zum Zuge kommen. Inwieweit man dann in Asien sich positionieren kann, das bleibt abzuwarten. Huawei wird höchstwahrscheinlich dann ganz China mit entsprechend Technik ausrüsten und vielleicht noch andere Emerging Markets. Aber jetzt kurzfristig würde ich sagen, gibt es halt diese Zweiteilung. Und ich habe persönlich Ericsson und Nokia, oder wir haben das halt im Rahmen unserer Besprechungen halt auch auf unseren Kauflisten, die beiden Werte.
Okay, dann lass uns jetzt doch nochmal in die USA gucken. Dieses Jahr ist das große Jahr, und zwar entweder für Trump oder für Biden. Man weiß es noch nicht so ganz, was auf jeden Fall klar ist. Es wird eine Wahl geschehen. Ja. Jetzt zu der Frage, was wäre denn besser für die Börse, Biden oder Trump?
Das kann man ehrlich gesagt gar nicht so beantworten, weil beide haben ihre Vor- und Nachteile. Erstmal muss man ganz grundsätzlich sagen, natürlich ist so ein Wahljahr oder eine Präsidentschaftswahl ein Thema, das wird überall diskutiert, das wird auch in den Kursen, spiegelt sich das unter Umständen mit den entsprechenden Erwartungen wider. Aber nicht umsonst sagt der Börsianer, politische Börsen haben kurze Beine. Das heißt, über so ein Thema, wenn es denn dann irgendwann mal entschieden ist, wird relativ schnell auch ein Haken dahinter gemacht. So, in der Vergangenheit konnte man eigentlich nicht wirklich stringent sagen, wenn ein Demokrat gewinnt, also der ja, ich sag mal so, man muss ja einfach sich mal vorstellen, die amerikanischen Democrats sind sowas wie die deutschen Sozialdemokraten, wie sie mal früher waren, möchte ich jetzt mal sagen. Also nicht ganz so links, sondern eher so mittellinks. Und die Republikaner sind halt so wie die CDU. Kann man so sagen. Also konservativ und sozialdemokratisch. Mhm. Und entsprechende politische oder wirtschaftspolitische und gesellschaftspolitische Ausrichtungen hatten natürlich auch ihren Einfluss auf die entsprechenden Börsenentwicklungen. Wobei man natürlich trotzdem immer sagen muss, wenn ein Republikaner an der Macht ist, heißt das nicht unbedingt gleich automatisch steigende Aktienkurse. Genauso wie beim Demokraten nicht gleich automatisch fallende Aktienkurse. Wir hatten das zum Beispiel zuletzt, also bei Obama hatten wir ein richtig tolles Börsenklima. Also ja, die längste Hosse seit ja, Menschengedenken. Bei Trump hatten wir zwar jetzt diese zwei Rieseneinbrüche, aber in der Grundperformance jetzt seiner Amtszeit eigentlich auch ein positives Ergebnis. Wir hatten bei Bill Clinton hatten wir eine positive Börse, bei George W. Bush hatten wir eher so ein Nullsummspiel am Ende seiner Amtszeit. Mhm. Was man sagen muss, ist, dass jeweils wer im Weißen Haus sitzt, da gibt es eben jeweils einige Branchen, von denen man annimmt, dass sie halt ein besseres Klima bekommen. Also bei Republikanern, die eher so für Liberalisierung der Wirtschaft, also Abbau von Gesetzen etc. Und von Steuern gelten, das bevorzugt zum Beispiel eher so Pharma und so Grundlagenindustrien wie Erdöl und Gas, Chemie, oder Großbanken, während bei den Demokraten eher so der Konsum im Vordergrund steht, also Konsumfirmen profitieren da meistens, Gesundheitsversicherer, Bau, Infrastruktur. Weil Infrastruktur ist halt zum Beispiel so ein ganz grundsätzliches Thema, wo der Staat investiert, und Demokraten tendieren dazu, halt höhere Staatsausgaben zu produzieren. So, jetzt zu Biden und zu Trump. Das Problem aktuell ist, beide können unter der jetzigen Situation eigentlich nur relativ ähnlich agieren. Wir haben, wie gesagt, die Corona-Krise, wir haben diesen scharfen Wirtschaftseinbruch gehabt, wir haben zaghafte Anzeichen einer Wirtschaftserholung, wir haben eine US-Notenbank, die Nullzinsen hat, die aber Milliarden Dollar in den Markt pumpen, um Liquidität zu schaffen. Und wenn Trump wiedergewählt werden würde das alles weiter weiter so laufen. Mhm. Und natürlich mit einem höheren Unsicherheitsfaktor, weil er sich natürlich dann zum Beispiel darin bestätigt fühlen würde, zum Beispiel den Konflikt mit China weiterzuführen, was insgesamt global für Unruhe schaffen, also Unruhe schaffen würde. Bei Biden, der hatte ja schon angekündigt, dass er zum Beispiel die Körperschaftssteuer für die amerikanischen Unternehmen erhöhen wolle. Wenn man sich mal überlegt, das würden wahrscheinlich so im Durchschnitt 10% weniger Gewinn für die US-Unternehmen bedeuten. Also das ist nicht schön, aber jetzt auch nicht, dass man jetzt in große Depression fallen könnte. Ansonsten hätte auch ein Joe Biden eigentlich in der jetzigen Situation gar nicht so viel Spielraum jetzt für großartige Ausgabenprogramme oder für irgendwelche restriktiveren Unternehmensgesetzgebungen, also wo er die Unternehmen stärker regulieren will, weil alles, was er in dieser Hinsicht tun würde, natürlich das zarte Pflänzchen Erholung gleich wieder abwürgen würde. Also gehe ich mal davon aus, dass anfänglich es eigentlich für die Börse mehr oder weniger egal wäre, wer dort dann ins Weiße Haus einzieht. Ich glaube, dass man mit einem Joe Biden vielleicht ein wenig einfacher umgehen könnte, weil er wahrscheinlich etwas berechenbarer wäre als Trump. Allerdings weiß man natürlich nicht, wie sich jetzt die Konstellation der Demokraten, die ja auch doch deutlich stärker nach links gerückt sind, wie sich das dann am Ende in den Zeiten dann auswirkt, die dann darauf kommen, wenn vielleicht die Wirtschaft wieder Fuß gefasst hat. Aber jetzt so ganz kurzfristig, und kurzfristig meine ich jetzt mal mit Sicht auf die nächsten 12 Monate, wird es vielleicht bei dem Sieg des einen oder anderen jetzt erstmal vielleicht ein bisschen auf der Stelle treten sein, was ja jetzt nach der Rallye auch kein so großes Wunder wäre, und ein bisschen abwarten, was so als erste Agenda genannt worden ist. Aber ich glaube, der Markt interessiert sich dann am Ende doch relativ schnell dann wieder für, ich sag mal, originäre Belange, die jetzt heutzutage auch eher kursbeeinflussend sind.
Okay, dann würde ich gerne fortfahren mit einer weiteren Frage. Und zwar geht es um Corona. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, welche Auswirkungen Corona auf die Börse hat oder hatte, welche sie hatte. Das haben wir alle sehr stark gesehen. Es ging erstmal nach unten. Dann wurde sich wiederholt. Ich glaube, heute zum Börsenschluss war wieder kurz vor der 13.000er Marke gewesen. Und deine Meinung war bislang immer gewesen, dass das alles schon eingepreist sei. Heißt, eine eventuelle zweite Welle, dass die Börse sich daran gewöhnt hat, sage ich jetzt mal. Willst du diese Meinung weiterhin behalten oder müssen wir uns die nochmal überdenken angesichts der jetzt aktuell steigenden Infektionszahlen?
Ja, also was die Infektionszahlen angeht, bin ich ja so ein bisschen der Meinung, dass das eigentlich relativ nachvollziehbar ist, weil einfach auch mehr getestet wird. Natürlich haben wir durch die Urlaubszeit und diese sogenannten Hotspots gibt es vielleicht so den einen oder anderen Cluster, wie man das ja heutzutage so schön nennt. Aber zum Beispiel von auch hier in Deutschland, was Überforderung des Gesundheitswesens, und das wäre wirklich dann der Worst Case, sehe ich aber weit und breit nichts. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was diese ganze politische, und ich möchte das jetzt an dieser Stelle wirklich sagen, so Panikmache bedeutet oder wohin die führen soll, dass man jetzt auch schon wieder Verschärfungen bei den Regeln in Aussicht stellt, weil das ja alles insgesamt so ein Klima schafft, wo die Unternehmen nicht investieren wollen, die Konsumenten nicht konsumieren wollen. Da hält man eigentlich etwas in der Schwebe, was eigentlich nicht in der Schwebe zu halten sein müsste, um das mal so auszudrücken. Okay. weil alle sind sich einig, einen zweiten Lockdown wird es nicht geben, weil, und ich glaube, das hat jetzt sogar auch irgendjemand aus Berlin gesagt, das wäre im Prinzip wirtschaftlicher Selbstmord. Ja. Also das würde die Wirtschaft, die Börse, das würden wir alle quasi wirtschaftlich und auch gesellschaftlich nicht überleben. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, ob die Politik da das entsprechende Augenmaß halten kann. Also ich sehe es ja einerseits in Berlin, wie damit umgegangen wird, in anderen Bundesländern, ob jetzt zum Beispiel in Sachsen wird deutlich entspannter mit der ganzen Sache umgegangen. Also dieses föderale System ist der ganzen Sache auch nicht so ganz zuträglich, auch wenn es manchmal etwas entspannt, wenn man nicht ganz so, ich sag's mal so, gegängelt wird. Hm. Letzten Endes muss man einfach sagen, solange es alles in dem jetzigen Rahmen bleibt, und man muss ja auch wirklich da mal sich immer wieder vor Augen führen, mit welchen Prozent beziehungsweise Promillezahlen wir hier eigentlich arbeiten, ne? Auf 83 Millionen Einwohner, wo ist das, ja, wie soll ich sagen, wo ist plötzlich wieder die Krise, wenn's dann 1000 oder 1200 Neuinfektionen sind, wovon augenscheinlich, und so kann man ja die entsprechend nachlesenden Zahlen auch interpretieren, nur die wenigsten davon tatsächlich medizinisch behandelt werden müssen.
Ja, also ist natürlich ein ziemlich schweres Thema, würde ich jetzt mal einfach so reingreifen, ne? Also ich würde sagen, letztendlich müssen wir darauf abwarten, was die Politik auch so ein bisschen sagt, ne? Also es gibt da jetzt so zwei Richtungen. Entweder läuft es so weiter, wie es aktuell weiterläuft. Gut, steigende Infektionszahlen ja, aber vielleicht kein Lockdown. Wie du schon sagtest, wirtschaftlicher Selbstmord. Wenn jetzt wieder erwartend aber die deutsche Regierung doch sagt, wir machen hier nochmal einen Lockdown oder dies, das, dann würde das doch sicherlich auch eine Auswirkung haben, oder?
Das würde dann zu einem, ich sag mal so, prompten Absturz aller Kurse führen. Also dann würden wir uns wahrscheinlich wieder mindestens auf dem März-Tief wieder finden.
Das heißt, es wäre wirklich ein absolutes Worst-Case-Szenario.
Ja, absolut, absolut. Aber ich glaube eben nicht, dass die Regierung das riskieren wird, sondern dass sie in dieser Hinsicht dann doch ein bisschen Augenmaß fällt. Und das ist eigentlich so die Hoffnung, die jetzt auch in den Kursen halt mitschwingt.
Passend zu dieser Frage gab es nämlich noch eine andere Frage, wo wir uns gerade über das Worst-Case-Szenario unterhalten. Und zwar hat ein Zuhörer gefragt, wird denn dieses Jahr noch die 15.000-Marke beim DAX geknackt?
Ja. Also ich hab mir mal den Chart so angeguckt und mal so den Daumen rangehalten. Und wie weit haben wir es denn mit 15.000 und wie sieht denn die Charttechnik aus? Aber mit Charttechnik kann man jetzt momentan gar nicht arbeiten, weil wir hatten noch nie im DAX 15.000. Ne? Okay.
Heißt keine 100-Tage-Linie, die du dazu ratet.
Nein, leider nicht. Also ich würde ja sagen, alles ist möglich. Mhm. Ich glaube, das entscheidende Kriterium dabei wird sein, also jetzt momentan sind wir ja im DAX in so einer Seitwärtsbewegung. Ne? Also du hast gerade gesagt, wir kratzen gerade mal wieder an der 13.000. Zuvor ging es dann halt so auf 12.300. Vielleicht geht es auch mal auf 12.200 nochmal runter. Aber wir sind halt in so einer Seitwärtsbewegung. Diese Seitwärtsbewegung, denke ich mal, wird auch sicherlich noch so 2-3 Wochen anhalten mindestens, weil wir jetzt auch, wie gesagt, in der Urlaubsphase sind. Ich glaube, erst dann, wenn wieder klarer wird, wie denn das dritte Quartal abgelaufen ist. Und das ist jetzt ein bisschen natürlich so eine Vertröstung, die ich auch nicht so toll finde. Wir haben ja auch darüber unterhalten, dass wir dass die Berichtssaison zum zweiten Quartal auch so ein bisschen darauf abklopfen müssen, wie denn so der Ausblick ist. Viele Unternehmen haben halt gesagt, sie sagen halt noch nichts.
Ja, verständlich.
Aber ich sag mal so, nach dem dritten Quartal müssen sie was sagen. Hm. Und wenn jetzt die Frühindikatoren und die zaghaften Erholungen, die wir eben bei anderen Wirtschaftskennzahlen sehen, volkswirtschaftlichen Kennzahlen sehen, sich tatsächlich verstetigen und wir quasi dann September, Oktober wieder noch einen Schritt weiter hin zur Normalisierung gehen, ohne eben, dass wir da diese jetzt eine wirkliche Verschärfung bei Corona haben, sondern ist alles noch weiter so vor, wenigstens nur so weit voranschreitet wie jetzt gerade. Mhm. Dann wird es eine Neubewertung geben. Und ich sag mal so, von 13.000 auf 15.000, das ist eigentlich ein ziemlicher Katzensprung. Wenn man mal überlegt, wir haben von zum Beispiel von 11.000 auf knapp 13.000 haben wir gerade mal den einen Monat gebraucht, den Mai. Mhm.
Ne? Ja, und anders auch, ne? Als die Kurse im Keller waren. Ich glaube, was war das Tief in Corona-Zeiten? War es bei 7.000?
So bei 8.200.
Ah, 8.000, genau. Ja, wie schnell es davon wieder hochging. Genau. Gut, klar, ist eine Krise, ist was anderes.
Aber also ich würde 15.000 nicht ausschließen wollen. Aber das ist nur möglich, wie gesagt, wenn es ein ganz starkes Signal gibt für eine massive konjunkturelle Erholung, eben auch im Sinne von V-Formation. Dann sind auch 15.000 zu schaffen.
Okay. Und es kam noch eine, ich nenne es mal organisatorische Frage zu der letzten Folge. Und zwar sprachen wir letzte Woche ja darüber, dass Tesla einen Aktiensplit jetzt vorbereitet. Heißt, aus der einen Aktie werden 5 Aktien. Dadurch wird der Kurs noch mal ein bisschen verbilligt, zumindest optisch verbilligt. Ansonsten an der Marktkapitalisierung ändert sich ja nichts.
Ja, genau.
Und da kam nämlich die Frage, was muss ich jetzt als Anleger tun? Muss ich irgendetwas machen oder wird das einfach automatisch passieren, dieser Split? Und ich habe am nächsten Tag 4 weitere Eier in meinem Körbchen.
Genau, also genau das wird passieren. Also wenn du schon Aktionär bist, bekommst du diese 4 zusätzlichen Aktien ganz automatisch eingebucht. Es gibt halt einen Stichtag, bei Tesla ist es der 21. August. Also wenn du am 21. August quasi nachweisen kannst, und das kannst du ja, wenn die Aktien in deinem Depot liegen, dann ist das ja auch sozusagen automatisch nachgewiesen, kriegst du halt diese 4 Aktien zusätzlich eingebucht, ohne dass du selber aktiv werden musst.
Zu wann erfolgt der Aktiensplit? Am 22. oder dann demzufolge?
Nee, das müsste eigentlich am gleichen Tag dann passieren. Beziehungsweise, okay.
Meistens ist es ja einen Tag später, ne? Stichtag ist ja glaube ich, immer der XY zu 0 Uhr.
Das kann durchaus sein, dass es dann, aber obwohl der 22. ist ja ein Samstag.
Okay.
Gut, aber das
ich glaube, da müssen wir uns nochmal schlau machen. Ja. Wir schreiben es euch einfach in die Fußzeile.
Genau. Aber wichtig ist halt wirklich, am 21. müsst ihr halt die Dinger im Depot haben und dann läuft alles automatisch. Es wird halt unter Umständen 1-2 Tage länger dauern bei deutschen Depots, bis da alles eingebucht worden ist. Aber das ist halt eine Frage, dass das Clearing halt über den großen Ozean halt nicht ganz so schnell geht, als wenn man halt seine Aktien direkt in Amerika hält.
Das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr guter Hinweis, dass du das sagst. Ich sehe mich jetzt nämlich schon panikverlaufend rumrennen. Wenn das nämlich bei mir nicht klappen sollte am ersten Tag, dann ist es aber gut zu wissen, dass es einfach ein bisschen länger dauert, weil wir in Deutschland wohnen.
Genau.
Quasi wie die Post dauert auch.
Genau, ein wahres Wort.
Okay, super. Dann heute, wie gesagt, eine ziemlich lange Folge. Wir haben viele Fragen beantwortet, allerdings nicht alle. Von daher nehmen wir einfach noch mal ein paar mit in die nächste Folge mit rein. Mhm. Da wird es dann unter anderem um das Thema Lithium-Aktien, also alles, was rund um die Energie besteht, sage ich mal, Batteriespeicher und sowas alles gehen. Und um das Thema alternative Energien, wie zum Beispiel Solar-, Windenergie und die dazugehörigen Firmen.
Genau.
Nochmal zum Schluss die Anmerkung, schreibt uns doch gerne, wenn ihr unseren neuen Börsenbrief in Zukunft erhalten möchtet, beziehungsweise ein Probeexemplar, sobald er dann auf dem Markt ist. Wir freuen uns natürlich. Ansonsten geht auf unserer Internetseite börse-global.de vorbei, schreibt uns, liked uns, folgt uns, was auch immer, erzählt es weiter euren Freunden, Bekannten, wen auch immer. Wir hoffen und wir freuen uns über jeden Zuhörer, den wir hier jede Folge gewinnen können.
Ja, genau.
Dann bis nächste Woche und bleibt erfolgreich.
Ja, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.